Gütiger Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu. Danke dir für die Zeit des Studiums, die zugleich eine Zeit der Freiheit ist, aber auch unserer Willensentscheidung. Und wir danken dir, dass du uns durch den Heiligen Geist auch jetzt wieder Verständnis gibst und auch Bruder Pröbste segnest, wenn er uns darbringt. Lass uns Hörer sein deines Wortes. Und vom Hören kommt der Gehorsam. Und vom Gehorsam sind wir auf dem Weg der Rettung und der Erlösung, den du uns führst. Und wir bitten dich, dass wir bis auf Ende auf diesem Weg bleiben. Amen.
Amen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen noch. Eine Stunde haben wir den Vormittag. Ich möchte dort fortfahren, wo ich den letzten Satz gestern beendet habe. Wir haben uns ganz zum Schluss nochmal Gedanken darüber gemacht, warum tun wir das alles hier? Ich habe zwischendurch jetzt auch einige Bemerkungen gehört, wo immer wieder die Frage kam, naja, muss man das so genau machen? Ich meine, es reicht doch zu sagen, was es ist, oder? Natürlich könnte man auch einfach sagen, was es ist. Aber ich habe gestern am Vormittag zuletzt etwas gesagt, was ich heute wiederholen möchte. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir biblisch redlich denken und argumentieren. Und dazu gehört auch das, was man sagt, was es ist, zu begründen. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die zu Daniel 8 zum Beispiel etwas sagen, was es ist. Ihr habt jetzt mittlerweile mitbekommen, dass die generelle Meinung eine ganz andere ist. Und wenn ich jetzt ganz praktisch herkomme und sage, nö, aber das stimmt nicht, das ist so, dann werden die generelle Meinung vertreten, die Mehrheit sein und werden sagen, das ist nicht richtig, was du sagst. Mit dem, dass ich sage, was es ist, kann ich niemand überzeugen von denen. Ich kann dann vielleicht auch nicht meinen katholischen Freund überzeugen, dem ich im Bibelkreis etwas sage. Und vielleicht ist er intelligent genug und sagt, ich höre mir mal an, was meine Leute dazu sagen. Da schnappt sich vielleicht vom Pfarrer ein Bibelkommentar, irgendeinen, völlig egal welchen, und liest da etwas anderes. Und dann kommt er zu mir und sagt, also was du mir gesagt hast, stimmt nicht. Schau mal, hier steht das und das und das. Und das wird so und so begründet. Wenn ich hier keine Rede und Antwort stehen kann, dann habe ich verloren. Dann kann ich diese Person nicht überzeugen. Jemand, der mir natürlich von Grund auf glaubt, okay, dann habe ich Vertrauensglück gehabt. Aber ich denke, es ist von Bedeutung auch zu wissen, warum das, was ich glaube, auch Hand und Fuß hat und auch gut argumentiert werden kann. So, das ist die Wiederholung zu gestern. Am Ende, ich möchte auch sagen, was wir bisher miteinander besprochen haben. Jetzt bekommt ihr den großen Zug, den großen Überblick. Ja. In Daniel 8 haben wir bisher gesehen, dass ein kleines Horn sich anmaßt, gegen die Gläubigen zu arbeiten. Es vernichtet auch Gläubige. Das mag buchstäblich so sein, indem Menschen getötet, umgebracht, verfolgt werden. Das mag aber auch rein geistlich sein, indem Menschen von ihrem Glauben abgebracht werden, den sie bisher haben, und dann nicht mehr zu Gottes Volk zählen dadurch. Das Zweite, was das kleine Horn auch tut, in Vers 11, ist, dass es bis zu dem Himmelsfürsten hochwächst und sich selbst erhöht. Das ist also eine Selbsterhöhung. Da wir jetzt wissen, dass dieser Fürst des himmlischen Heeres auch Gott ist, könnte man sagen, das kleine Horn macht eine Selbstvergöttlichung durch. Und diese Selbstvergöttlichung tut es, indem es zwei Dinge macht. Nummer eins, es nimmt das Tamid weg. Und Nummer zwei, es stürzt die Stätte oder das Fundament seines Heiligtums nieder. Nun, was macht es, wenn es das Tamid wegnimmt? Wir haben gestern studiert, was das Tamid ist. Und sind zu einem Doppelergebnis gekommen. Das Tamid ist zum einen der priesterliche Dienst, den Jesus Christus im himmlischen Heiligtum durchführt. Und zum anderen ist es der kontinuierliche Anbetungsdienst, den das Volk Gottes Gott gegenüber leistet. Wir haben da die Parallele zu Daniel 6 gezogen. Und das wird jetzt vom kleinen Horn in Angriff genommen. Was bedeutet, es überträgt den Anbetungsdienst auf sich selbst und es überträgt auch den Priesterdienst auf sich selbst. Anbetungsdienst, es nimmt die Anbetung sozusagen an. Priesterdienst, es führt es selber durch. Soweit sind wir jetzt. Also wir haben die Theorie, dass das Tamid das Heidentum ist, eher nicht bestätigt gefunden in der Bibel und haben das auch abgelehnt. Gut, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Element. Was ist dann in Vers 11 das Fundament seines Heiligtums? Jetzt dürfte ich vielleicht den Bruder Niedermeyer bitten. Hast du noch diesen Laserpointer? Ich muss mir einen selbst besorgen. Dankeschön. Ich hoffe, er funktioniert bis zum Freitag, wenn ich ihn so oft benutze. Gut, um diese Frage geht es hier und das Fundament seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Was ist das Fundament seines, des Kommandanten des Heeres, seines Heiligtums? Gut, hier kommen wieder einige Ausführungen dazu, was das sein kann. Zuerst einmal gibt es Leute, die behaupten, wenn hier Heiligtum steht, dann ist das Wort, das da im Hebräischen dahinter steht, immer ein Wort, das das irdische Heiligtum meint, den Tempel in Jerusalem. Und die Auslegung geht dann so weiter, dass man sagt, gut, wenn das kleine Horn also das Heiligtum angreift, dann muss das der irdische Tempel sein. Weil ja das Wort, das dahinter steht, so sagen sie, immer den irdischen Tempel meint. Denken wir kurz ein bisschen weiter. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass das kleine Horn auf der Erde agiert gegen Jerusalem. Das würde auch bedeuten, dass unsere bisherige Richtung, die wir vom Text her gesehen haben, nicht stimmt. Weil wir dachten an den himmlischen Priesterdienst. Ja, vielleicht sollten wir an den irdischen Priesterdienst denken. Vielleicht ist der Fürst des himmlischen Heeres nicht Jesus Christus, sondern ein Hohepriester in Jerusalem. So wie es manche meinen. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, stimmt diese Behauptung, dass das Wort Heiligtum immer nur das irdische Heiligtum bezeichnet? Und man kann sagen, gut, es ist immer das Heiligtum im Alten Testament. Es wird damit nie was anderes gemeint. Einmal wird sogar das Heiligtum der Moabiter damit bezeichnet. Das ist ein Tempel. Aber es kann auch das himmlische Heiligtum gemeint sein. An einer Stelle ist es sehr, sehr deutlich. Andere Stellen könnte man auch anführen. Aber dies ist zusätzlich noch interessant. Lesen wir die einmal miteinander. Jeremia, Kapitel 17, Vers 12. Dort steht dieses selbe Wörtchen, was in Daniel 8, Vers 11 steht. Und es wird etwas sehr Interessantes über dieses Heiligtum dort ausgesagt. Jeremia 17, Vers 12. Ich lese hier. Aber die Städte unseres Heiligtums, da ist dieses Wort, selbe Wort, Städte unseres Heiligtums, ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. In typisch hebräischer Weise wird hier ein Parallelismus aufgebaut. Städte unseres Heiligtums, Thron der Herrlichkeit. Das ist dasselbe, ja? Die Städte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit. Und seit wann besteht er? Ja, das steht von Anbeginn. Von Anbeginn von was? Gibt es hier so irgendwo ein Hinweis, Anbeginn von, weiß nicht, vom Volk Israel? Anbeginn von der Königsherrschaft in Israel? Oder irgendwas anderes? Nein. Das Wort, was hier dasteht, ist dasselbe Wort, auch was in 1. Mose 1, Vers 1 steht. am Beginn, sage ich jetzt mal, am Beginn schuf Gott Himmel und Erde. Die Städte unseres Heiligtums, der Thron der Herrlichkeit ist erhaben von Beginn an. Hier wird ausgedrückt, dass das Heiligtum immer existiert hat. Das ist übrigens deshalb ein interessanter Text, weil es manche Bibelleser gibt, die meinen, dass das erste Heiligtum, das es gibt, das Heiligtum am Berg Sinai gewesen wäre. Das irdische Heiligtum. Aber nein, es gab bereits vorher ein anderes Heiligtum. Das Heiligtum, das der Thron der Herrlichkeit ist, das himmlische Heiligtum. Deshalb wird dann auch in 2. Mose dem Mose gesagt, Kapitel 25, Vers 9 und Vers 40, dass Mose das Heiligtum auf der Erde machen soll, nach dem Bild, das Gott ihm gezeigt hat. Ich habe jetzt nicht gesagt, nach dem himmlischen Heiligtum, das er ihm gezeigt hat. Aber Gott hat ihm bereits einen Plan gezeigt. Da gibt es schon etwas, zumindest in den Gedanken Gottes, wahrscheinlich als Modell, nachdem der Mose das Heiligtum auf der Erde bauen soll. Wo kommt das her? Ich denke, dass Jeremia 17,12 darauf auch eine Antwort gibt. Es gibt ein Heiligtum im Himmel. Von Anfang an. Jetzt bin ich versucht, über das Heiligtum weiter zu sprechen, aber ich muss wieder zurück zu Daniel. Ne? Aber Daniel 8 ist verbunden mit dem Heiligtum. Vielleicht ein Gedanke noch. Wenn es das Heiligtum von Anfang an gibt, bedeutet es, dass es das Heiligtum auch schon vor der Sünde der Menschen gab? Gut. Die nächste Frage wäre dann, für was hat man das Heiligtum vor der Sünde der Menschen gebraucht? Nur vorausschauend. Die Frage ist mit folgendem Gedanken verknüpft. Manchmal glauben wir, dass das Heiligtum eine und eine einzige Funktion hat. Nämlich den Erlösungsplan darzustellen. Dass es den Erlösungsplan darstellt, ist keine Frage. Aber ist das die einzige Funktion des Heiligtums? Ja, du sprichst Offenbarung 21 an, jetzt gibt's da 3-4 Wortmeldungen. Gut, ich gehe ungefähr der Reihe nach, wie ich es gesehen habe. Die Schwester Janicki, dann der Bruder Wieland und der Stefan. Hier zuerst die. Hat sich noch jemand gemeldet? Gut, die drei und dann gehen wir weiter, okay? Hier? Oh, Entschuldigung, hier auch noch. Ich glaube, du warst sogar als Zweiter dann.
Es ist also offensichtlich der Ort, wo der Thron Gottes steht, wo die Anbetungsstätte im Himmel ist, wo 10.000 mal 10.000 ihm dienen, auch ohne dass jetzt der Erlösungsplan abläuft, schon vorher.
Ja.
Und ich stelle mir vor, dass das auch der Ort ist, wenn im irdischen Allerheiligsten die Bundeslade ist, mit dem Gnadenstuhl, dass ja irgendwie die Maßstäbe und Grundlagen der Regierung Gottes auch vorher schon verkörpert gewesen sind.
Was du sagst, trifft den Nagel auf den Kopf. Jetzt der Bruder hier zuerst.
Der Ordnung, also der Gebot, das ist alles.
Also eine Anbetungsstätte, eine Stätte zum Lobpreis Gottes. Man nennt es den doxologischen Aspekt des himmlischen Heiligtums. Das andere ist der, wenn er solche Fremdwörter liebt, der soteriologische Aspekt, der Erlösungsaspekt. Lobpreis und Erlösung. Bitte.
Gott hat dem Menschen den freien Willen geschenkt. Dafür können wir Gott sehr dankbar sein. Er wusste aber auch, dass er das Böse nicht vernichten will. Und Satan, als der höchste Engel, ist böse geworden, hat ein Drittel der Menschen verführt und wurde auf die Erde geworfen. Der Engel verführt. Derhalben musste Gott die Möglichkeit einrechnen, dass auch die Menschen verführt werden. Aus diesem Grund könnte er ein Heiligtum schon vorher gebaut haben.
Könnte man zustimmen? Man könnte auch sagen, dass Gott die Anbetungsstätte verwendet hat, um daraus auch eine Erlösungsstätte zu machen. Ja, ja, Stefan? Jesus als Erfüllung des Tempels bedeutet noch nicht, dass es nicht noch andere Tempel geben müsste, aber darüber kann man sicher sprechen. Ja. So, ich wollte nur die dran nehmen. Ist das okay? Wir wollen weitermachen. Wir haben noch viel vor heute. Also, wir sehen, das Heiligtum kann sehr wohl dieses Wort auch das himmlische Heiligtum bezeichnen. Jeremia 17, Vers 12. Das bedeutet, wenn in Daniel 8, Vers 11 steht, dass das Kleinhorn die Städte des Heiligtums niederstürzt, dass das auch das himmlische Heiligtum meinen kann. Gehen wir auf den Begriff Städte oder Fundament oder ich weiß nicht, wie es bei euren Bibeln übersetzt ist, das Wort, das Hauptwort, das vor dem Heiligtum steht. Vielleicht habt ihr da andere Übersetzung. Das Wohnort, Wohnung habe ich hier stehen in der Luther 84. Das kommt nur 17 Mal vor im Alten Testament. Mit etwas mehr Zeit würden wir einfach alle Texte lesen, damit ihr eine Idee bekommt. Ich meine, bei einem echten Bibelstudium bleibt einem das nicht erspart. Da muss man einfach die Texte lesen, oder? Oder denkt ihr, man kann gleich sagen, was es ist? Das ist das Spannende am Bibelstudium. Man lernt verschiedenste Texte kennen und man muss natürlich auch schauen, ob diese Texte was zu meinem Text zu sagen haben. Wahllos andere Texte nehmen ist auch gefährlich. Deshalb habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich wirklich etwas genau studieren möchte, schaue ich mir alles an und dann überlege ich mir auch, passt der Kontext dieser anderen Stellen zu meiner Stelle dazu oder überhaupt nicht? Um dann einen Eindruck zu bekommen. Ich habe für euch hier schon zusammengefasst, wo dieses Wort, ich übersetze es mit Fundament einmal oder Stätte, geht auch gut, vorkommt. Und ich stelle fest, es steht in Beziehung zur irdischen Wohnstätte Gottes. Hier habt ihr die Texte. Oder auch zum Berg Zion, was fast dasselbe ist wie der erste Punkt, ne? Denn der Berg Zion ist die irdische Wohnstätte Gottes. Aber auch, und das ist interessant, zur himmlischen Wohnstätte Gottes. Und zwar ganz schön oft. Und 1. Könige 8 taucht hier auf. Moment, was habe ich gerade gesagt, wenn ich andere Stellen anschaue und mich frage, ob sie denselben Kontext haben wie meine Stelle, dann müsste ich bei 1. Könige 8 jetzt aufhorchen. Warum? Da denkt man nochmal zurück an die Stellen, die wir über das Tamid gelesen haben, gestern. Und da war doch auch 1. Könige 8 dabei, weil der Daniel so betet, wie Salomo es in 1. Könige 8 schildert. Wenn das Volk ins Exil kommt, dann bitte betet zur Stätte Jerusalems hin. So wird Gott im Himmel bei seiner himmlischen Wohnstätte euch hören. Der Daniel macht es in Kapitel 6 und zwar macht er es tamid, richtig? Beständig, das ist sein Dienst, den er als Gläubiger, als Kind Gottes durchführt. Ständige Anbetung Gottes, wie Gott es wünscht. Und er macht das nach 1. Könige 8. Und in Daniel 8 wird das Tamid versucht weg. Ja, wird versucht wegzunehmen. Mir scheint, dass es hier eine Verbindung gibt zu der Einweihung der irdischen Wohnstätte damals unter Salomo. Dass wir hier an der richtigen Stelle sind zu suchen, was ist wohl mit der Stätte hier gemeint? Das kann sich sehr wohl auf die himmlische Wohnstätte Gottes beziehen. Und so ergibt das ein Bild, übrigens ja auch 12-mal im Zusammenhang mit dem Thron Jahwes, den wir gerade in Jeremia 17, Vers 12 gelesen haben, den Thron der Herrlichkeit Gottes. Das gesamte Bild macht jetzt Sinn. Das Horn geht nicht nur gegen den Priesterdienst, der ausgeübt wird, sondern es geht auch direkt gegen das Fundament des Heiligtums und zwar als Auslegung jetzt, das Fundament des himmlischen Heiligtums. Was bitteschön ist das Fundament des himmlischen Heiligtums? Das wäre die nächste Frage. Und es wird ja niedergeworfen. Wenn etwas niedergeworfen wird, in Daniel 8, 11 und 12 kommt dieses Wort vor. In Kapitel 8, Vers 12 wird nicht das Fundament des Heiligtums niedergeworfen. Was wird dort niedergeworfen? Die Wahrheit. Gut, wie wirft man Wahrheit nieder? Okay, ich nehme hier die Wahrheit und werf sie nieder. Ihr merkt schon was. Wo ist die Wahrheit, die ich nehme und zu Boden werfe? Die Sprache muss was sein? Symbolisch, genau. Die Sprache muss metaphorisch, nennt man das genau. Es ist eine metaphorische Sprache. Es ist nicht buchstäblich, wenn man die Wahrheit niederwirft, oder? Oder werft ihr irgendwo die Wahrheit nieder und dann trampelt ihr darauf rum, auf der Wahrheit, und man kann sie anschauen da unten, wie sie zerquetscht wird. Das ist metaphorisch, also bildlich. Und das ist für uns so selbstverständlich, dass wir das sogar im Deutschen ganz normal gebrauchen. Ne? Er trampelt auf dem und dem herum. Nicht buchstäblich, sondern man weiß, das ist symbolisch gemeint. Frage, wenn es in Vers 12 dieses Niederwerfen symbolisch zu verstehen ist und es muss dort so verstanden werden, soll das dann in Vers 11 auch so verstanden werden? Die Opinio Communis, mittlerweile kennt ihr diese zwei Wörter, gell? Die allgemeine Meinung versteht Vers 11 so. Da kommt der Antiochus Epiphanes und er buchstäblich zerstört den Tempel durch die Dinge, die er dort macht. Den irdischen Tempel. Buchstäblich. Er wirft die Städte nieder, er macht Teile dem Erdboden gleich, er reißt Sachen raus. Das ist das, was gemeint ist. Geht es mit dem himmlischen Heiligtum auch als Erklärung, als Gegenerklärung? Ja, das geht schon. Natürlich ist da nicht das kleine Horn, das dann in den Himmel geht und da ein paar Pfeiler rausreißt. Das buchstäblich geht's nicht, aber symbolisch geht's. Und symbolisch ist sogar besser, weil wir gleich sehen, in Vers 12 wird es symbolisch interpretiert. Ich weiß nicht, habe ich das gerade da? Okay, ich möchte euch das hier gleich zeigen. Das ist der Vers 12 am Anfang da unten. Ich denke, dass der Vers 12 die Erklärung gibt, wie wir Vers 11 verstehen sollen. Und zwar in folgender Weise. Schaut mal in Vers 11, da gibt es drei Sätze. Den ersten habe ich weggelassen. 11b ist der zweite Satz und 11c der dritte Satz. Und vergleicht mal diese zwei letzten Sätze von Vers 11 mit den zwei ersten von Vers 12. Was fällt euch auf? Wiederholung. Was wiederholt sich? Es ist schon fast angezeichnet da, gell? Also Tamid steht hier in dem vorletzten Satz und gleich hier im ersten Satz. Deswegen nenne ich die A und A-Strich. Damit man sieht, hier gibt es eine Verbindung. Er nimmt das Tamid weg. Ein Heer wird aufgestellt gegen das Tamid. Und dann habt ihr hier, das Fundament seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Exakt dasselbe Wort taucht auch hier auf, im zweiten Satz. Es wird die Wahrheit zur Erde niederwerfen. Es scheint irgendwie parallel zu sein. Zusätzlich stelle ich fest, ich habe hier was hingegeben, das sind Anführungszeichen. Jetzt gehe ich da nochmal die eine zurück, das ist der ganze Vers 12. Ich denke, diese Anführungszeichen sind wichtig. Warum? Hier spricht jemand. Das ist meines Erachtens nicht mehr die Erklärung, die der Daniel liefert, was er gesehen hat, sondern das ist das, was er hört. Oh, aber das steht doch da nicht. Da könnte jemand sagen, in Vers 13 hört er doch erst. Ich hörte aber einen Heiligen reden, ne? Das Interessante ist, und jetzt baue ich auf euren Vertrauensbonus, dass hier in Vers 12 plötzlich die Verben geändert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Übersetzung hat. Vielleicht der Elberfelder, schaut mal nach. Ich habe hier das Verb übersetzt mit Zukunft, wird aufgestellt werden. Hat das eine Übersetzung so? In Vers 12, dass das erste Verb Zukunft ist. Vielleicht wird gegeben werden, wird irgendetwas. Nicht? Was hatte? Wurde. Wurde. Schlachter hatte auch nicht Zukunft. Alle haben Vergangenheit dort. Na, fantastisch. Na, fantastisch. Dann lasst euch sagen, dieses Verb an dieser Stelle ist ein anderes Verb, eine andere Verbform wie all die Verben zuvor. Alle Verben bis einschließlich Vers 11 von Vers 3 weg, bei denen der Daniel etwas berichtet, sind in Vergangenheit. Seine Vergangenheitsform im Hebräischen. Warum Vergangenheit? Nur weil der Daniel erzählt, was er gesehen hat. Das machen wir auch. Ich sehe was, ne? Und dann erzähle ich, was ich gesehen habe, und ich sage, oh, ich habe gesehen. Na, wir Süddeutsche machen dann dieses Habe dazu, gell? Aber die jetzt von Bremen, die würden das nicht sagen, oder? Siehst du, da wurde das gemacht. Wir würden sagen, da ist gemacht worden. Ja, aber es ist beides Vergangenheit. Und wer erzählt, der Daniel erzählt in der Vergangenheit bis Vers 11. Aber in Vers 12 kommen plötzlich Formen der Zukunft. Und man muss sich fragen, warum? Ich habe mir die Mühe gemacht und im gesamten Danielbuch die Zukunftsformen markiert. Ich habe mir das mal ausgedruckt auf Hebräisch und dann mit einem Leuchtstift angezeichnet, wo überall Zukunftsformen kommen. Und da stellt man was sehr Interessantes fest. In Daniel 7, zum Beispiel, ich greife jetzt ein wahlloses Beispiel aus. In Daniel 7 berichtet der Daniel von der himmlischen Vision. Von den vier Tieren, von dem Thron im Himmel, von dem Menschensohn. Das ist alles Vergangenheit. Wenn er mit dem Engel redet und ihm fragt, du, was bedeutet das? Plötzlich antwortet der Engel in Zukunft. Warum antwortet der Engel in Zukunft ihm? Er sagt, es wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Es wird in die Hand gegeben werden. Das ist alles Zukunft. Warum? Ja, weil der Engel zu diesem Zeitpunkt erklärt, was in der Zukunft passieren wird. In der Vision ist es Vergangenheit, weil ich erzähle, was ich gesehen habe. Wenn der Engel drüber redet, dann redet er in Zukunft. Genau dasselbe in Kapitel 11. Fast das ganze Kapitel 11 ist in zukünftigen Formen geschrieben, weil der Engel erzählt, was in der Zukunft passiert. Jetzt komme ich zurück zu Vers 12 hier. Wenn hier plötzlich Zukunft auftaucht, dann erweckt es den Eindruck, hier redet jemand. Ein Engel spricht, er erklärt etwas. Dieselbe Zukunftsform habt ihr dann in Vers 14 und da wird sie meistens auch Zukunft übersetzt. Denn da heißt es, bis 2300 Abend und Morgen vergangen sind, dann wird Zukunft das Heiligtum wiederhergestellt werden. Dieselbe Form, wie wir es auch in Vers 12 dreimal finden. Ja? Was ich also sagen möchte ist, wenn wir hier hinkommen, ohne dass da jetzt dazwischen der Daniel noch sagt, ich höre jemand reden, erzählt er weiter, was jemand gesagt hat. Weil hier, und es wird angezeigt durch diese Zukunftsform, es wird aufgestellt, es wird die Wahrheit niedergeworfen. Und damit komme ich zur Schlussfolgerung, hier handelt es sich um eine Erklärung. Wie auch an den anderen Stellen, wenn der Engel zu Daniel etwas spricht über die Zukunft, erklärt er ihm etwas. Was erklärt er ihm? Er erklärt ihm genau das, was er in der Vision hier gesehen hat. So, was bringt das jetzt? Gut, schön, gibt er eine Erklärung. Und? Jetzt würde ich sagen, okay, dann schauen wir mal an, ob wir in Vers 12 das besser verstehen, wenn es eine Erklärung sein soll, was in Vers 11 passiert. Also gucke ich mal, wie nimmt das Horn dem Fürsten des himmlischen Heeres das Tamid weg? indem es ein Heer aufstellt gegen das Tamid in Rebellion. Aha. Es stellt ein eigenes Heer auf. Der Fürst des Himmels hat ein Heer. Das Horn wird jetzt auch ein Heer haben. Und so kämpft dann das Horn gegen den Fürsten und das Heer gegen das Heer. Das ist eine richtige geistliche Schlacht hier. Ein geistlicher Kampf. Ein kultischer Konflikt wird hier beschrieben. Indem ein eigenes Heer gegen die regelmäßige Anbetung und gegen den Mittlerdienst des himmlischen Hohepriesters aufgestellt wird. Hilft es schon ein bisschen besser zu verstehen, was das in Wirklichkeit ist? Ich werde euch nachher noch ein paar Zitate vorlesen. Wie kann es das Fundament des Heiligtums niederwerfen? Das ist etwas fast Unerklärliches bisher gewesen. Ich meine, was kann das kleine Horn mit dem himmlischen Heiligtum anrichten? Das ist doch, da kann es ja gar nicht rein. Ja, wenn es die Wahrheit zur Erde niederwirft, dann schon. Was für eine Wahrheit. Jetzt kann ich natürlich schauen, was Wahrheit bedeutet. Was ist Wahrheit? Das ist doch eine gute Frage. Ich meine jetzt nicht, was ist Wahrheit im Johannesevangelium. Ich meine, was ist Wahrheit in Daniel 8, Vers 12? Was Wahrheit da? Ich schaue mal gleich ein bisschen weiter. Da kommt es. Was ist Wahrheit? Ich würde sagen, mit der Verbindung zu Vers 11 müsste man sagen, die Wahrheit ist das Fundament des himmlischen Heiligtums. Und wenn ich dann im Buch Daniel schaue, dann stelle ich fest, Wahrheit im Danielbuch ist immer verbunden mit göttlicher Offenbarung und der Prophetie. Und das ist interessant. Ich habe zum Beispiel das Gesicht von den Abend und Morgen in 8,26 ist Wahrheit. Das steht so da. Manchmal wird so übersetzt, es ist wahr. Aber da steht das Gesicht von den Abend und Morgen, das ist Wahrheit. Wenn also das kleine Horn die Wahrheit zu Boden wirft, was wirft es zu Boden? Man könnte sagen, das Gesicht der 2300 Abend und Morgen. Jetzt gehe ich auf die Auslegungsebene. Das ist die dritte Spalte der symbolischen Erklärung. Macht es das Papsttum, dass es hier gegen diese Prophetie arbeitet? Ein Priesterheer ist in Aktion. Bruder Helmich, du hast was gerufen? Ja, die Auslegung ist eine völlig andere. Ne? Ja, ich höre da Futurismus. Und dann könnt ihr noch ein Wort nennen. Präterismus, jawohl. Und den Namen Louis de Alcazar, Präterismus, Francesco Ribera, Futurismus. Ne? Gegenreformation, die reformatorische Erklärung, die hier übrigens in Daniel 7 mit dem kleinen Horn des Papsttums identifiziert hat. Interessanterweise muss ich sagen, ich habe eine relativ originale Lutherbibel einmal angeschaut und war erstaunt festzustellen, dass in Daniel 8 dort dran stand als Erklärung, dass das Antiochus Epiphanes sei. Und jetzt habe ich mir mal zur Aufgabe gemacht, rauszufinden, wie Luther das kleine Horn in Daniel 8 verstanden hat. Vielleicht schaffe ich es bis morgen, ich lasse euch wissen. Aber die Gegenreformation hat mit dieser Prophetie ganze Arbeit geleistet. Keiner sieht da mehr heute das kleine Horn als Papsttum dahinter. Ich möchte aber nicht nur sagen, dass es sich hier auf Daniel 8 bezieht. In Daniel 9 wird als Wahrheit die Warnungen und die Gebote Gottes bezeichnet. In Daniel 10 und 11 ist es die göttliche Botschaft, die Daniel bekommt. Ich erhalte den Blick, dass im Buch Daniel Wahrheit das ist, was Gott durch seine Propheten offenbart. Und genau das greift das kleine Horn an. Hat Gott durch seine Propheten etwas über das himmlische Heiligtum offenbart? Ja, aber natürlich. Und liebe Geschwister, das ist zentrales Element unserer Adventbotschaft. Das himmlische Heiligtum. Wird das von anderen angegriffen, was wir da sagen würden, was biblisch ist? Ja, denn durch den anderen Erlösungsweg, den das kleine Horn vorschlägt, wird genau das zunichte gemacht. Diese Wahrheit vom himmlischen Heiligtum wird niedergeworfen. Und so wird für mich der Vers 12, das heißt für uns, für die Bibel, wird der Vers 12 eine Erklärung für Vers 11. So funktioniert das. Es stellt ein Heer auf gegen die Anbetung. Was ist dieses Heer in der Auslegungsebene? Das ist das Priesterheer. Okay, das werden wir jetzt nicht machen. Das haben wir schon gemacht. Gut. Lasst uns jetzt zurück vom Text ein bisschen zurückstehen, das Ganze betrachten, was wir bis jetzt mikroskopisch uns angeschaut haben. Lasst uns diese Frage stellen: Was ist denn nun das kleine Horn in Daniel 8? Na, genannt haben wir es schon öfters, aber es gibt einige klare Elemente, was es ist. Es ist ein König, ein Antiherr. In Daniel 8 wird gar Weisheitssprache für diesen König verwendet. Er versteht sich auf Rätsel. Er ist schlau, wie ein Weiser. Und wenn ich dann weiß, dass im Buch Daniel nur Gott die Weisheit, die Quelle aller Weisheit ist, und dass Gott diese Weisheit seinen Propheten schenkt, wie Daniel, dann ist es schon komisch, dass dieses kleine Horn auch so beschrieben wird. Dieses kleine Horn ist ein Priester. Ich würde es einen Anti-Hohepriester nennen. Und wir haben hier schon die einzelnen Punkte gesehen, warum das so ist. Das kleine Horn ist wie ein Gott, ein Anti-Jahweh. Seinem Herr gelingt es, so wie Gott seinen Gläubigen das Tun gelingen lässt, so lässt das Horn seinem Herr alles gelingen. Es stellt Gott dar und es ist eine Chaosmacht. Im Bild bringt es Himmel, Erde und Sterne völlig durcheinander. Das, was im Bild Gott geschaffen hat. Wer ist das kleine Horn? Es handelt als ein anderer Fürst des Heeres und führt mit seinem Heer einen kultischen Krieg gegen den himmlischen Fürsten und sein Heer. Gleichzeitig erscheint es als irdisches Instrument des Erzfeindes Gottes. Dazu will ich nicht zu viel sagen. Ich denke, dass in Vers 24 in der Erklärung dieses nicht durch seine Kraft genau das anzeigt. Das kleine Horn wird nicht durch eigene Kraft zu solcher großen Höhe sich erheben, sondern durch die Kraft von anderen oder von einem anderen. Und damit können wir sagen, das kleine Horn ist eigentlich nur ein Instrument in Wirklichkeit. Es zeigt, dass es hier diesen kosmischen Krieg gibt auf zwei Ebenen, irdisch und himmlisch. Wer ist das kleine Horn? Die Anzeichen sind klar, es kommt von Rom. Das ist die Parallele zu Daniel 7. Antiochus der Vierte kam nicht von Rom. Opinio communis hält hier nicht. Es ist übergroß selbstanmaßend. Also im Vergleich zu dem Widder und dem Ziegenbock wird es sehr viel größer. Das war bei Antiochus der Vierte nie der Fall. Er ist nicht viel größer geworden wie die anderen. Die Vision in Daniel 8 umspannt Medo-Persien, Griechenland und das kleine Horn. Und das soll 2300 Abend und Morgen gehen. Wie kommt man da drauf? Ich traue euch jetzt viel zu, aber ich glaube, ihr schafft es auch wieder. Ja? In Vers 13 kommt doch die Frage, wie lange ist die Vision? Ja? Ich zeige es euch hier gleich am Bild hier. Das ist die Frage, wie lange ist die Vision? Die meisten Übersetzungen gehen dann weiter und übersetzen so, wie lange ist die Vision von dem Tamid? Vom Aufstellen des verwüstenden Rebellion und so weiter. So als ob die Vision nur das Tamid beträfe. Warum machen die Übersetzungen das? Weil sie glauben, es ist Antiochus Epiphanes. Und weil sie sagen, die 2300 Abend und Morgen muss dann in der Zeit Antiochus Epiphanes gefunden werden, ne? Wie lange ist die Vision? Wie lange dauert sie? Was die Frage allerdings ist, in Vers 13 erkennt man daran, wenn man ein bisschen schaut, ja, wo kommt das Wort Vision noch vor in Daniel 8? Machen wir das mal kurz. Wir schauen da in Vers 13, schauen, welche Übersetzung wir haben. Bei mir steht, wie lange gilt dies Gesicht? Habt ihr auch Gesicht? Ja? Okay, dasselbe Wort für Gesicht taucht schon in Vers 1 auf. Mag das mal jemand laut lesen? Hier vorne, ich gebe dir das Mikro hier hin. Schau. Bruder Helmich, wir haben eines der Stehmikros jetzt zum Bibelleser.
Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war.
Gut, dasselbe Wort. Mir erschien ein Gesicht. Lies gleich den Vers 2 weiter. Na, das ist nur so.
Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai.
Da taucht es wieder auf. Ich hatte ein Gesicht. Und dann Vers 3.
Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe einen Widerstand.
Ich hob meine Augen auf, ich sah und siehe. So, die Frage hier, ja, wann fängt das Gesicht an? Das ist ganz klar, oder? In Vers 3 geht das Gesicht los. Er sagt, ich hatte ein Gesicht und dann hebe ich meine Augen auf und ich sah. Und das Wort für das Sehen ist dasselbe wie für Gesicht. Nur als Verb diesmal, ne? Ja, und jetzt sieht er. Und dann sieht er das ganze Gesicht. Dann kommt die Frage in Vers 13, ja, und wie lange gilt das Gesicht? Und in Vers 15 ist dasselbe Wort wieder, wo es heißt, als ich Daniel dies Gesicht sah. Und man hat den Eindruck, ja, das umspannt alles von Vers 3 bis zum Vers 11 oder 12. Ja? Das ist das Gesicht. Wenn dann die Frage ist, wie lange ist das Gesicht? Ja, dann will er wahrscheinlich wissen, wie lange das ganze Gesicht geht. Und er will nicht wissen, wie lange jetzt das mit dem Termit geht. Oder wie lange das geht, dass das Heer zertrampelt wird. Er will wissen, wann endet die Vision? Bis wann geht das, was ich gesehen habe? Und wenn er dann eine Antwort kriegt, bis 2300 Abende und Morgen, dann muss also die 2300 Abende und Morgen, diese Zeitspanne, gehe nochmal zurück, muss also die Zeit vom Widder, Medo-Persien, vom Ziegenbock, von Griechenland und vom kleinen Horn umfassen. Wenn diese Zeitspanne, 2300 Abende und Morgen, das alles umfassen soll, dann kann ich es nicht buchstäblich verstehen. Das geht nicht. Das ist nicht in 6 Jahren abgelaufen. Es muss symbolisch verstanden werden. Und wenn wir prophetische Zeiten symbolisch verstehen, dann haben wir eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, es ist so symbolisch, dass die Angabe, die Zahlenangabe überhaupt keine Rolle spielt. Aber wieso gibt man dann Zahlen an? Man könnte einfach sagen, eine interessante Zeit. Ich habe mal so eine Auslegung gehört, das sind nicht ganz 7 Jahre. 7 Jahre ist vollkommen, das sind etwa 6,5 Jahre, ist also nicht eine vollkommene Zeit. Was hier gesagt werden will, ist, dass das die Vision so lange geht, aber doch nicht vollkommen lange. Damit, weiß nicht. Wenn ihr damit leben könnt, ich kann es nicht. Das ist mir doch ein bisschen zu unpräzise. Da steht 2300. Mit 2200 hätte man das auch machen können. Oder mit 2400 wäre das auch gegangen. Warum gerade 2300? Und da geht dann nur noch die andere Variante, die wir kennen, um prophetisch eine Zeit in Prophetie symbolisch auszulegen. Und das steht hier, JTP. Ja, Tag, Prinzip. Und damit habe ich hier 2300 Jahre. Was dann allerdings bedeutet, Antiochus Epiphanes passt da nicht mehr rein. Das geht nicht. Das muss was anders sein, das kleine Horn. Dann habe ich die Parallele zum kleinen Horn in Daniel 7. die mir zeigt, es ist dieselbe Macht. Auch hier sehe ich, es kommt vom vierten Tier, es ist römische Natur und so weiter und so weiter. Ich habe ja einen ganzen Zettel mit 7 Gründen, warum das kleine Horn aus Daniel 7 mit dem religiösen Rom zu identifizieren ist. Mit historischen Angaben, warum es so ist. Die Schlussfolgerung für Daniel 8 ist dieselbe. Daniel 8 meint, dass das kleine Horn die religiöse römische Macht ist, das päpstliche Rom. Damit haben wir keinen Katholiken verurteilt. Damit haben wir nur eine prophetische Identifizierung vorgenommen. Manche meinen, wenn wir diese Identifizierung vornehmen, dann sind wir sehr unökumenisch. Weil das darf man doch nicht behaupten, dass das eine Religion das kleine Hornprinzip darstellt. Aber wenn es die falsche Religion ist und der falsche Anbetungsweg wäre und es den Mittlerdienst von Christi versucht wegzunehmen und die Anbetung von Jesus Christus versucht abzulenken, ne, dann ist es so. So, jetzt möchte ich euch hier ein paar Zitate vorlesen. Man könnte hier verschiedene Varianten und Bücher nehmen. Ich bin dabei, so eine Art Liste mal zusammenzustellen von verschiedenen. Dass das jetzt aus dem Jahr 1924 kommt, ist deshalb, weil ich das im Deutschen habe. Im Englischen findet man andere Bücher, auch unter Imprimatur übrigens, wie dieses Buch, das aus den 70er Jahren stammt. Und ich bin mir sicher, wenn man ein bisschen sucht, dann findet man auch noch aktuellere. Aber ich möchte euch Dinge vorlesen, wo ich meine, vielleicht drückt man es heute nicht mehr so aus. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar kritisch, wenn Katholiken das so heute ausdrücken würden. Aber die Imprimatur zeigt an, dass es sich hier nicht um falsche Lehre handelt. Will ich gerade sagen? Es handelt sich hier nicht um falsche Lehre. Es ist keine Häresie drin. Die Imprimatur wird von einem Gremium mit einem Präsidenten gegeben. Das kann ein Erzbischof, ein Bischof sein, ein Kardinal. Man kann jedes Buch einreichen, wenn man will, und eine Imprimatur ansuchen. Wenn die verliehen wird, heißt das, dieses Buch können Katholiken lesen und es wird keine falsche Lehre drin sein. Es ist also okay, das zu lesen. So wie ein Gütesiegel der katholischen Kirche. Okay? Und das hat gleich 2 Gütesiegel, eins von Köln und eins von Freiburg. Und Hertha Verlag ist ein Begriff, das ist einer der größten katholischen Verlage in Deutschland, der auch sehr viel Gutes herausbringt. Gut, ich lese euch da mal ein bisschen was von Seite 11 und 12 vor. Und möchte dazu sagen, warum ist dieses Buch von Franz Xaver Esser geschrieben worden? Ich hätte euch das Buch gern mitgebracht, aber es ist schon in einem Umzugskarton irgendwo. Also das auszugraben dauert eine Weile. Es ist geschrieben worden, weil Esser gemerkt hat, dass der katholische Pfarrer, Priester, die Dinge, die er durchführt, nicht mehr so genau nimmt. Das ist so ein typisches Problem, was viele Christen und andere Gläubige haben. Wenn man immer etwas immer wieder tut, dann stumpft man ab. Und ihm ist aufgefallen, dass sie gerade bei 2 Sakramenten so einer Abstumpfung unterliegen, diese Pfarrer. Und das sind die Sakramente, die vielleicht am häufigsten durchgeführt werden. Das ist zum einen das Sakrament der Eucharistie, der Hostie. Und das zweite ist das Sakrament der Buße. Wenn also jemand kommt, der Beichte. Ja, und hier die Buße. Und über diese 2 Dinge schreibt er: Zepter und Schlüssel. Mit Zepter meint er hier die Eucharistie und mit Schlüssel meint er die Idee, dass man jemanden das Himmelreich aufschließen kann, indem er ihm die Sünden vergibt bei der Beichte, bei der Buße. Und deshalb möchte er in seinem Buch, in diesen zwei großen Kapiteln, zuerst über Eucharistie, dann über Beichte, erklären, und zwar dem Pfarrer erklären, was es bedeutet, was er hier tut. Und ich lese euch das deshalb vor, weil ich der Überzeugung bin, dass das eine historische Auslegung ist zu Daniel 8, Vers 11 und 12, wie das kleine Horn das weggibt. Okay, ihr seid bereit? Gut. Seitdem die Priester aber das goldene Zepter in ihren Händen tragen, steht der so sorgfältig bewahrte Himmel diesen offen. Sie können darin schalten mit einer Macht, die man am liebsten Allmacht nennen möchte. Das tun sie auch, denn jeden Morgen bei der heiligen Messe betreten sie den Himmelssaal. Nicht bloß die großen Starken unter ihnen, die wie der Patriarch Jakob mit einem Gottesengel ringen könnten. Nein, auch die Schwachen und Gebrechlichen, welche geknickten Rohren gleichen. Und alle Engel weichen scheu und ehrfurchtsvoll zurück und geben Raum, trotzdem sie wissen, die holen jetzt aus unserem Himmelstabernakel das Allerheiligste, den Gottessohn, und bringen ihn zur Erde nieder auf den Altar. Mit welcher Macht umkleidet so das goldene Zepter jeden Menschen, der Priester heißt? Und dann erzählt er vom heiligen Laurentius Justinianus, was der da so schreibt. Ich lese ein bisschen weiter. Wenn deshalb irgendwie ein Freibleiben des Sitzes zur Rechten Gottes möglich wäre und wir Priester holten in Kraft des Zepters den Heiland wirklich aus dem Himmel, kein Engel würde Mut und Macht aufbringen, es zu hindern. Nicht Michael, mit Michael meint sie natürlich nicht Jesus hier, ne? Nicht Michael, der den Höllendrachen mit seinem Anhang in die Tiefste stürzte, auch nicht der Engel, der die gesamte Erstgeburt Ägyptens würgte, und jener nicht, der in einer einzigen grauenvollen Nacht die feindlichen Assyrer vor den Toren Jerusalems zu Tausenden erschlug, so wie wir es letzten Predigt Sabbat gehört haben. Also selbst die würden es nicht wagen, dem Priester entgegenzutreten, wenn er das Allerheiligste aus dem Himmel holt. Ich lese von Seite 15. Vielleicht der Pier. Und selbst die Sonne oben bringt nicht die Kühnheit auf, auch nur um einen einzigen Strich aus der ihr angewiesenen Bahn zu treten. Alles befolgt den Willen Gottes. Ja? Und da hat er jetzt beschrieben über die Gewalten auf Erden und die Gräber und der Orkan, der Taifun, die Natur. Alles gehorcht Gott. Und dann sagt er eben, selbst die Sonne, nicht ein Strich wird sie abändern. Du aber, Priester, nimmst das Zepter in die Hand, trittst bei der heiligen Wandlung hin vor diese allgebieterin Natur und herrschest sie an, hinweg mit den Gesetzen, und ohne den geringsten Widerspruch leistet sie getreulich Folge. Wie bist du übermenschlich groß, o Priester, und gleichst dem Heiland, der den Winden und dem Meere gebot und über schwanke Wasserfluten wandelte. In Wahrheit, maxima colota est potestas. Die größte Macht ist dem Priester. Dann geht es weiter. Das haben wir vorher schon gehört. Mit seinem Zepter dringt der Priester in den Himmel ein und holt den Gottessohn aus dem geschlossenen Kreis der Engelchöre. Und diese allesamt sind machtlos, können es nicht hindern. Dann spricht er über das von Josef, den Traum, kurz. Und dann sagt er weiter: Die rohen Henkersknechte wollten in Gethsemane-Garten den Herrn gefangen nehmen und zum Richter schleppen. Da sagte er zu ihnen in majestätischer Ruhe: Wen sucht ihr? Ich bin's. Wie vom Schlag getroffen, sanken alle auf den Boden, gleich Halmen eines Feldes, in die Sichel fällt. Ein solches Schicksal braucht der Priester nicht zu fürchten. Er nimmt das goldene Zepter in die Hand und spricht zum ewigen Gottessohn in Worten, die einst Abraham wie scharfe Schwerter in die Seele schnitten. Zieh fort aus deinem Land, verlass die Anverwandten und dein Vaterhaus und komm mit in das Land, das ich dir zeigen werde. Wie aber nennt sich dieses Land? Kalvaria mit dem Kreuzesbalken. Und Jesus leistet unverzüglich Folge und öffnet seinen Mund zu keiner Widerrede. O könnten doch die Priester auch nur ein einziges Mal mit Augen sehen, wie willig Gottes Sohn sich ihren Worten fügt. Wie wüchse dann vor ihnen die eigene Größe zu einem himmelhohen Berge. Mit Recht sagt darum der heilige Pfarrer von Ars, wie viel Erhabenheit bringt jeder Priester doch in sich. Begriffe er sich selbst, er stürbe wohl davon. Gott selbst ist ihm gehorsam. Es endet dann, das ist vielleicht der Höhepunkt hier, es endet mit: Welcher Ehrfurcht hegte ein heiliger Franz von Assisi vor dem Priester? Wenn der zugleich mit einem Engel ihm entgegentrete, so wollte er zuerst den Priester grüßen, wegen der Konsekrationsgewalt. Der Priester hat also die Gewalt, etwas heilig zu machen. Ja, das sind so ein paar Beispiele über das, wie Franz Xaver Esser versucht, den Priestern klarzumachen, was sie wirklich tun. Mit Imprimatur. Vielleicht noch Seite 29 und dann soll das genügen. Ähnliches kann man dann bei der Buße und bei der Sündenvergebung lesen. Vielleicht bevor ich das lese, bei der Sündenvergebung geht es darum, dass klar gemacht wird, dass der Priester tatsächlich Sünden vergibt. Er sagt nicht nur, dir sei Sünde vergeben und jemand anders macht das, er tut es auch. Wenn der Priester die Sünde vergibt, dann vergibt er die Sünde. Er sagt nicht nur, deine Sünden sind dir vergeben als Zusprache, sondern er tut es wirklich. Das versucht er hier klar zu machen. Seite 29, letztes Zitat. Hat darum die Erde mit dem Menschen nicht allen Grund, dem Priester, wenn er zum Altare schreitet, Palmzweige auf den Weg zu streuen und zu singen, hochgelobt, der da kommt im Namen des Herrn? Wie bist du aber wieder groß, o Priester, im Glanz des goldenen Zepters, der mächtige Fürsprecher für die in Sünden starrende Menschheit. Und das ist sperrgedruckt hervorgehoben, der mächtige Fürsprecher für die in Sünden starrende Menschheit. Wo haben wir das? Ich wollte euch das nochmal zeigen. Passt das als historische Auslegung zu dem, was hier steht? Das kleine Horn nimmt vom himmlischen Fürsten das Tamid weg. Den Dienst, den Jesus Christus als Fürsprecher, als Hohepriester durchführt, und die kontinuierliche, beständige Anbetung, die als Gottesdienst vom Volk Gottes durchgeführt wird. Und es wirft die Wahrheit über das Heiligtum zu Boden. Liebe Geschwister, ich denke, das ist so. Heute wird es vielleicht nicht so deutlich mehr gesagt, aber die katholische Theologie hat sich nicht geändert. Wie man darüber redet, das mag sich geändert haben, aber die Essenz ist dasselbe. Damit kommen wir zu unserer Pause.